Meine lieben Zuhörer im Internet, seid mir ganz herzlich willkommen geheißen. Hans Spiegel, evangelischer Pfarrer, Mistelbach in Niederösterreich. Freitag ist es nicht, bemerke ich gerade, wurscht, es ist jetzt trotzdem ein theologischer Freitag. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich gerade von der Pfarrkonferenz komme, darf mich deswegen auch ein bisschen entschuldigen, weil ich miert bin. Weniger wegen dem, was dort gelaufen ist, das war sehr spannend, da möchte ich Ihnen dann drüber erzählen, sondern durch Wien fahren ist furchtbar. Also es ist wirklich furchtbar, wenn du in der Früh im Frühverkehr und dann im Abendverkehr durch Wien durchfahren musst und das nicht gewohnt bist, ist das furchtbar. Also das muss jetzt nicht Wien sein, das ist jede Großstadt. Also das bin ich einfach nicht gewohnt. Ja, man merkt immer einer dieser Hinweise darauf, wie eigenartig das ist, wenn man in einer fremden Welt ist. Und es reicht wirklich die paar Kilometer nach Wien hinein im Stoßverkehr. Und ja, du glaubst, du bist in einem anderen Universum gelandet im Vergleich hier zum Weinviertel. Da ist ein Stau, wenn drei Autos vor einer Ampel stehen. Ich wollte es nur sagen. Und heute ist es natürlich auch um was Fremdes gegangen, nämlich gegangen um Islam. Islam in Österreich und Demokratie, dann ist natürlich wieder gleich muss ganz was anders gegangen, ist aber wurscht. Wir haben eine sehr gescheite junge Dame da gehabt von der islamischen Religionsgemeinschaft, die auch Mitglied ist da hier in diesem Führungsgremium, genau. Die hat uns das erklärt, wie diese ganze islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich aufgebaut ist. Ich möchte auch sagen, es ist echt interessant für Sie. Also die unterste Ebene ist der Moscheeverein. Das müssen, wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch erinnere, und leider muss man nicht aufschreiben, mindestens 40 Personen sein. Und die müssen irgendeinen Ort haben, wo sie ihre Religion ausüben und da muss auch irgendwie regelmäßig Gottesdienst gehalten werden. Wenn das okay ist, dann brauchst du 10 Moscheevereine und mindestens 1000 Mitglieder, um eine islamische Kultusgemeinde zu gründen. Und diese islamische Kultusgemeinde, von der gibt's in Österreich, glaube ich, an die 40 oder so, schicken dann Leute, jeder dieser Kultusvereine gleich viel in eine Art Parlament. Und dieses Parlament wählt dann das Führungsgremium. Und die Dame, die da war, war auch wirklich stolz drauf, dass sie die einzige direkt in das Führungsgremium gewählte Frau ist. Das hat jetzt was damit zu tun, denn diese diversen Kultusvereine, islamischen, sind doch in Wirklichkeit, hat sie es ausgestellt, sehr stark nach der Herkunft gegliedert. Und sie kommt aus dem albanischen Kultusverein sozusagen. Da gibt es mehrere türkische, dann gibt es arabische, dann gibt es auch einen asiatischen. Das ist wahrscheinlich Bangladesch und Pakistan oder so. War sie jetzt nicht, aber so größenordnungsmäßig. Und sie war eingeladen und hat uns erzählt und hat uns sehr, sehr viel erzählt und es war unglaublich spannend aus dem einfachen Grund, weil sie natürlich etwas ganz Tolles repräsentiert, nämlich den modernen, aufgeklärten Islam. Was ist jetzt das Besondere dran? Also, die berühmte Kopftuchfrage, die hat uns dann beim Mittagessen, ich hatte das Glück, neben der Dame zu sitzen, noch genauer erklärt, das ist jetzt wirklich kompliziert. Also erstens einmal gibt es im Koran nur ganz, ganz wenig Bemerkungen überhaupt zu Bekleidungsvorschriften. Zweitens einmal gibt es kein Kopftuch im Koran aus dem einfachen Grund, weil die kein Kopftuch gehabt haben. Die haben ein Kleidungsstück getragen, die Frauen damals zur Zeit des Mohammed. Das muss so irgendwas gewesen sein, wie sie es heute vielleicht auch noch sehen, so eine Art Übermantel, also drunter irgendwie so eine Art Kleid oder so, also ich kenne mich als Mann sowieso nicht aus, ja, so ein Mantel und der hat jetzt witzigerweise ein Kapuzen drauf gehabt. Vermutlich, also Sie kennen doch diese Sweater-Geschichten, oder? So mit der Kapuzen drauf und das ist natürlich, wenn die Sonne so oben brennt, auch keine blöde Idee, wenn man sich das einfach so drauf drüber tun kann und dann ist das nicht. Und der Mohammed muss da einmal geschrieben haben, die Frauen sollen sich diese Kapuzen drüber tun. Nicht mehr, nicht weniger. Und dann gibt's noch eine ganz kryptische Bemerkung, sie sollen ihren Schmuck verhüllen, wo jetzt kein Mensch weiß, was er gemeint hat. war das jetzt, weil es in der damaligen Zeit sicher ein paar sehr reiche Frauen auch gegeben hat, das wissen wir, dass die irgendwie so eine goldene Kette getragen haben oder so, dann wäre das also der Hals, den man da auch verhüllen soll. Und aus diesen beiden Dingen kommt also das, was wir heutzutage als typische islamische Frauenkleidung betrachten, also irgendwas auf dem Kopf und irgendwas um den Hals. Es kann auch irgendwas völlig anderes heißen, weil Schmuck nicht nur also irgendeine Goldkette heißen muss, hat sie uns erklärt, sondern es kann auch einfach heißen Schönheit oder sonst was. Also weiß man nicht. Oder irgendwas, worauf sie stolz ist. Das kann jetzt also der, was weiß ich, der Ferrari sein oder keine Ahnung. Ja. Es ist offenkundig, also alles sehr, sehr, sehr schwer zu übersetzen, sehr schwer zu verstehen. Und sie ist auch Religionslehrerin an höheren Schulen und sagt deswegen den Mädels immer, es ist absolut super, wenn sie sich für eine Kopfverhüllung, Haarverhüllung, Kopftuch entscheiden. Und es ist absolut super, wenn sie sich dagegen entscheiden, weil es weiß eh keiner genau, aber sie sollen sich völlig damit beschäftigen. Und jetzt kommt das Wesentliche, sollen den Koran lesen. Weil nur dadurch, dass man den Koran liest, kommt man wo drauf. Und jetzt, warum heißt der Podcast auf eigenartige Weise Die Moslems und die Tür? Nun, ich hatte leider keine Vorlesungen in Religionswissenschaften. Das wäre ein Studienfach gewesen, nur es hat keine Lehrplanstelle dafür gegeben, es hat keinen Professor, keine Professorin, kein Lektor, kein gar nichts gegeben. Das ist zwar jedes Jahr, besser gesagt Semester, im Vorlesungsverzeichnis drin gestanden, war aber immer pure reine Fantasie, das haben sie nur eingeschrieben, in der Hoffnung, dass sie mal was kriegen. Deswegen habe ich ziemlich viel gelesen, weil mich das immer interessiert hat. Und die vergleichende Religionswissenschaft, das ist also die Wissenschaft, die versucht, einen ganz neutralen Blick zu bekommen auf Religionen, beschreibt das, ja, sozusagen das Altern von Religionen. Alle Religionen, absolut alle, ja, haben eine vollkommen gleiche Altersphase. Diese Altersphase kann man sehr einfach beschreiben, das kannst du also mit allem machen, das kannst du mit uralten Geschichten aus China machen, das kannst du mit noch viel älteren Geschichten aus Indien machen, wo es zu einer völligen Erstarrung der Religion kommt und dem trolligen Satz, jetzt wissen wir schon alles. Also alles, was zu wissen ist innerhalb unserer Religion, wissen wir, das heißt, wir brauchen uns damit nicht mehr beschäftigen. Was natürlich von vornherein ein Blödsinn ist, sondern nur eine Aussage ist über diese Religion. Manchmal haben die Hungersnöte gehabt und es ist ihnen schlecht gegangen oder die haben die Pest gehabt oder keine Ahnung was. Und es war einfach keine Ressource mehr da, dass man gesagt hat, ja, machen wir weiter, beschäftigen uns mit dem und jenem, wir überlegen uns, was das heutzutage heißt, was hat das damals geheißen und so weiter, was halt der evangelische Theologe die ganze Zeit macht, sondern es ist einfach nicht weitergegangen, man hat was aufgeschrieben und eine Ruhe ist. Im Islam wird das bezeichnet als die Schließung der Tür. Also ich kannte es im deutschen Sprachraum immer unter dem Begriff die Schließung der Pforte. Die Pforte klingt ja schöner, ist aber auch nur eine Tür. Man kann jetzt zumachen, weil es ist sozusagen alles, was dahinter ist, ist schon ausgekramt. Also das ist alles aufgeschrieben und da gibt es jetzt dann 6 verschiedene Schulen, ich habe immer geglaubt, es gibt 7, heute habe ich gelernt, es sind anscheinend nur 6. Also das ist alles ein bisschen sehr schwierig. Die also das Auslegen, da kommt jetzt was ganz Wichtiges dazu. Bei diesen Wüsten-Arabern, die waren ja komplett unzivilisiert. Also das muss man jetzt einmal ganz ehrlich sagen. War ein ganz, ganz hohes Bedürfnis, dass endlich ein Gesetz gegeben wird, weil die haben sie alle gegenseitig umgebracht und es hat also überhaupt kein Recht gegeben. Und der Islam hat neben dem Glauben eine viel, viel, viel tiefere Funktion des Rechtes. Das können wir uns als Christen jetzt doch gar nicht vorstellen, weil unsere Staaten haben eigene Rechtsentwicklungen, die ja irgendwo herkommen, sehr stark christlich beeinflusst sind zum Beispiel, also Eherecht zum Beispiel und so weiter und so fort. Und der Islam ist bis heute in Gegenden unterwegs, wo der Islam einfach die Rechtsquelle ist. Und das ist einfach irrsinnig wichtig, dass es sowas Ähnliches gibt wie ein Gesetzbuch. Und jetzt haben die da die Pforte geschlossen. Und jetzt hat sie uns ziemlich empört erzählt, dass im Rahmen der österreichischen islamischen Religionsgemeinschaft wurde ein wurden Theologen beauftragt, was zu sagen zu der Kopftuchfrage, muss ein Muslim ein Kopftuch tragen oder nicht? Und die haben ja gesagt. Und darüber hat sie sich gar nicht aufgeregt, sondern sie hat sich darüber aufgeregt, dass die gar nicht den Koran gelesen haben, sondern die haben tausende Seiten von klassischen muslimischen Rechtsauslegungen gelesen, die verglichen, das dokumentiert, ganz brav haben sie das gemacht, aber keiner hat den Islam gelesen, aus dem einfachen Grund, weil die Tür geschlossen ist, du brauchst die nicht mehr lesen, alles, was zur Auslegung des Islams zu sagen ist, ist schon geschrieben. Und jetzt kommt das Tolle, und das ist das, was für den Protestanten im Jahr 2017, 500 Jahre lutherische Reformation, 500 Jahre Thesenanschlag, das wirklich Entscheidende an der ganzen Geschichte ist ja was anderes, nämlich es zeichnet sich so etwas ab wie eine muslimische Reformation. Ganz eine schwierige Geschichte, sicherlich hat auch der absolute Wahnsinn eines islamischen Staats und so weiter und so fort etwas damit zu tun, weil die in den Westen aufgewachsenen gläubigen Muslime und Muslime sagen natürlich, leideln, das ist ja ein Blödsinn. Das passt, wenn ich mit dem Kamel in der Wüste sitze, aber ich sitze nicht mit dem Kamel in der Wüste. Also aufmachen der Tür und jetzt überlegen wir uns wirklich wieder, was in dem Koran eigentlich drinnen steht und was das mit dem Leben, in dem Fall einer hochgebildeten jungen Dame in Österreich oder einem bürgerlichen jungen Mann in England zu tun hat. In England gab es da nämlich schon eine ganz wilde Aktion, da hat es nämlich gewaltig Wellen geschlagen, da hat ein muslimischer Verein erklärt, die Tür ist wieder geöffnet. Aus. Ja, die haben also sehr, sehr viele und lange Beziehungen England mit muslimischen Staaten, schließlich und endlich haben sie ja fast die ganze Welt kolonialisiert und ordentlich ausgebeutet und unterdrückt. Auch Indien, auch Pakistan und Bangladesch, also zwei riesige islamische Staaten, und haben deswegen natürlich viele Pakistani bei sich und die leben natürlich als Engländer. Und die sagen natürlich, wir müssen jetzt endlich einmal wieder die Tür aufmachen und was tun. 2017 und die große Hoffnung auf die islamische Revolution mit allem, was dem entgegenspricht, also Reformation, den islamischen Martin Luther, der da irgendwelche Thesen an irgendeine Moscheentür nagelt und sagt, mach die Türen auf, überlegen wir uns alles von Neuem, dann würde sich alles verändern, aber natürlich hast du dann auch sofort die Panikaktion, irgendwelche Ungläubigen, die Ungläubigen sind immer die in der eigenen Reihe. Ja, das ist immer ganz wichtig. Irgendwelche Ungläubigen nehmen uns das weg, was uns Gott geoffenbart hat, an Schmoren. Die wollen nur wieder Koran lesen. Also du glaubst wirklich vor 500 Jahren Europa. Es ist eins zu eins das Gleiche. Und wir müssen jetzt natürlich die Ungläubigen umbringen, aus dem einfachen Grund, weil die uns das wegnehmen, wo es richtig ist. Das heißt auf gut Deutsch halt das, was ich mir einbilde, worüber ich nicht nachdenken muss. Und damit sind wir natürlich beim Kern des Kerns gelandet. Gott hat uns allen ein Hirn gegeben. Ja, das ist zu vielen verschiedenen Dingen fähig. Und er hat irgendwie eine Lust drauf, dass wir es benutzen. Also das ist, ich denke mir manchmal, der sitzt und denkt sich, ich hab's euch da gegeben, Leute, ich hab's euch gegeben. Verwendet es doch, probiert es mal, es tut nicht weh. Es tut einfach nicht weh, wenn man das Gehirn verwendet. Und jetzt sitzt er so da, der liebe Gott, und da sagt er das eigentlich zu allen Menschen. Und wahrscheinlich auch zu kleinen oder großen grünen Lebewesen irgendwo ganz woanders, das Hirn verwenden. Und die sind wahrscheinlich genauso deppert und verwenden es genauso wenig. Und der liebe Gott hört aber nicht auf. Und das ist das Coole am lieben Gott, der hat einen wirklich extrem langen Atem. Und dieser extrem lange Atem, das sieht man jetzt gerade, wo sie da wird unter die Moslems. Ja, dass jetzt kommt, dieses reformatorische Bedürfnis, es muss endlich was weitergehen, die Tür muss endlich wieder aufgemacht werden, so geht das nicht. So können wir nicht unseren Glauben leben Ja, und ich sage Ihnen was, mit solchen Leuten, da haben wir so überhaupt keine Probleme. Weil das sind die Christen dann, die sagen, okay, gib ihm Bibel lesen, sie beschäftigen, tun, machen, an Jesus glauben, zu ihm beten, ihn wissen an meiner Seite, etc., gib ihm, ja. Und dann sagt halt ein Moslem, Muslimer, ich weiß nicht was, aber so halt das Gleiche auf Muslimisch. Und die Leute werden sie immer verstehen. Und die haben absolut kein Problem, bis auf die Typen aus den eigenen Reihen, die laut schreien, ihr Ungläubigen, ihr Bösen, ihr, ich weiß nicht was. Das ist es. Und das ist das Tolle dieses Tages gewesen, diese Erfahrung zu machen mit der total spannenden jungen Frau, sehr, sehr gebildeten jungen Frau, die uns das einfach vermittelt hat und uns vielleicht damit daran erinnert hat, dass wir immer die Frage stellen müssen, und das ist irrsinnig wichtig, sagen wir, wir wissen schon alles, machen wir die Tür zu oder lehnen wir es zumindest zu, ist ja alles so anstrengend, oder geben wir es uns und sagen, wir haben Freude am Nachdenken, am Glauben, am Ergründen dessen, was Gott überhaupt Gutes für uns will. Gesegneten Abend uns allen.